Sie hören SWR Kultur. Es ist zwar nicht so besonders schön, jemanden zu verdinglichen, auch wenn das Lob ein grandioses ist. Die Frau, mit der wir gleich sprechen, wurde nämlich schon als Gesamtkunstwerk bezeichnet. Einfach, weil ihre Tätigkeiten so vielfältig sind. Journalistin, Ausstellungsmacherin, Dozentin und nicht zuletzt Autorin von Essays, Feuilletons und 3 Romanen. Die Rede ist von Annette Kröschner. Sie wurde 1964 in Magdeburg geboren, lebt aber schon lange in Berlin. Für ihr Werk hat sie viele Preise bekommen und ihr Buch 3 ostdeutsche Frauen betrinken sich und gründen den idealen Staat, das sie gemeinsam mit Peggy Mädler und Wenke Seemann verfasst hat, wurde zum Bestseller. Vergangene Woche erschien ihr neuer Roman Schwebende Lasten und in der kommenden Woche wird sie offiziell Mainzer Stadtschreiberin. Aufregende Zeiten und viele gute Gründe, mit ihr zu sprechen. Schönen guten Tag, Annette Kröschner.
Hallo.
Frau Kröschner, viel los bei Ihnen. Ist das für Sie ein besonders guter Moment, das Mainzer Stadtschreiberamt anzutreten, weil Sie gerade ein Buch abgeschlossen haben, also offen sind für Neues?
Ja, ich finde es ganz schön. Also das kann man, glaube ich, ganz gut verbinden. Ich habe jetzt auch schon viele Anfragen von Buchhandlungen bekommen für Lesungen rund um Mainz oder in Mainz. Ich freue mich da sehr drauf.
Kennen Sie denn die Stadt schon? Waren Sie schon mal vorher da oder sind Sie Mainz-Neuling?
Ich bin kein Neuling. Ich war schon mehrmals zur Lesung da. Das ist allerdings auch schon, glaube ich, 10 Jahre her, die letzte.
Und was war so Ihr Eindruck von der Stadt?
Also ich mochte sie sehr. Ich bin natürlich auch immer sehr flussaffin und das ist natürlich in Mainz auch sehr schön.
Da kommen Sie in Mainz auf Ihre Kosten, das stimmt.
Genau.
Das Stadtschreiberamt funktioniert ja so ein bisschen nach dem Motto, alles kann, nichts muss. Sie können in der Wohnung in der Innenstadt leben und schreiben, Veranstaltungen machen, Lesungen, da haben Sie ja gerade schon gesagt, dass es da auch viele Anfragen gibt, einen Film fürs ZDF, aber Sie werden zu nichts gezwungen. Kommt Ihnen das entgegen?
Ja, ich finde es immer gut, wenn man zu nichts gezwungen wird. Das fordert einen dann aber mehr heraus. Also ich habe das ja schon öfters gehabt, dass ich so Stadtschreiberin war oder irgendwo ein Aufenthaltsstipendium hatte und ich bin dann immer doch mehr oder weniger an dem Ort hängen geblieben und es ist immer irgendwas über den Ort entstanden. Also das finde ich auch immer sehr anregend. Der einzige Wermutstropfen bei Mainz ist, dass es keine Linie 4 hat. Weil ich überall, wo ich bin, auf der Welt mit der Linie 4 fahre. Und das konnte ich an den anderen Orten, wo ich schon gewesen bin, sehr gut machen. Also in Rotterdam gab es zum Beispiel eine 4, in Helsinki. Ja, in Mainz muss ich mir irgendwas ausdenken. Ich habe auch schon geguckt, wann die abgeschafft worden ist, die Linie 4, und wo die lang fuhr. Und ja, ich werde mich da noch kundig machen. Ja, ich muss mal sehen, was ich mache.
Aber haben Sie sich schon etwas Bestimmtes vorgenommen, Frau Kröschner?
Ja, ich lasse mich erstmal treiben. Ich habe ja dann noch die Poetikdozentur an der Uni angenommen. Also ich werde auch an der Uni sein und dort Vorlesung und Seminar geben. Also ich bin, glaube ich, sehr vielfältig unterwegs. Aber erstmal werde ich mich treiben lassen. Ich werde mich erstmal durch die Stadt treiben lassen wie eine Flaneurin und dann werde ich gucken, was mich interessiert und da werde ich dann genauer hingucken. Aber bisher war es eigentlich immer so, dass jeder Ort, an dem ich gewesen bin, auch Spuren in meinem Werk hinterlassen hat. Also ich war zum Beispiel mal ein halbes Jahr in Rheinsberg im Brandenburgischen und die waren gerade dabei, ihr Kernkraftwerk abzubauen und da habe ich dann noch ein halbes Jahr drangehängt, um die Geschichte dieses Kernkraftwerks zu erforschen und mit den Leuten zu reden. Also wenn sich sowas ergibt, dann bleibe ich meistens auch dran, bis das Werk fertig ist.
Ja, Sie haben es jetzt gerade beschrieben. Die Stadt ist das eine, die Einwohnerinnen und Einwohner das andere. Und Sie haben ja auch schon gesagt, dass Sie flanieren wollen durch Mainz. Wie würden Sie die Wechselwirkung zwischen Menschen und Städten beschreiben? Wie beeinflussen die sich gegenseitig? Was macht das aus?
Naja, es gibt ja mal so diesen Spruch von Urbs und Civitas, also sozusagen die steinerne Stadt und die Menschenstadt. Und ich versuche immer beides miteinander zu verbinden. Also mich interessiert Architektur, auch Pflanzen in der Stadt interessieren mich. Und gleichzeitig interessieren mich eigentlich so die Verhältnisse der Menschen untereinander in einer Stadt. Also auch die Frage, ist die Stadt durchlässig? Gibt es Orte, wo man ein bestimmtes Aussehen haben muss, damit man da lang gehen kann? Wie ist es als Frau, nachts durch eine Stadt zu gehen? Also solche Sachen interessieren mich eigentlich bei jeder Stadt.
Und wie ist es mit den Mentalitäten? Jede Stadt hat ja auch, oder die Einwohner, die Einwohnerinnen, so eine eigene Mentalität. Bei den Mainzern wird zumindest nachgesagt, dass sie sehr offen sind und sehr freundlich allen anderen gegenüber.
Ja, das habe ich heute auch gemerkt. Ich habe heute eine Gruppe MainzerInnen durch Berlin geführt. Und die waren so auf literarischen Touren in Berlin und die waren sehr offen. Das waren sehr schöne 2 Stunden.
Sie haben mal gesagt, dass es nicht lange gedauert hat, bis Sie sich als Berlinerin gefühlt haben. Warum war das so? Was hat das ausgemacht?
Naja, mich interessiert natürlich immer eine Stadt auch, je nachdem, wie viel Freiheitsmöglichkeiten sie hat. Und ich kam ja aus dem sozialistischen Magdeburg, bin dann zwar in das sozialistische Berlin gegangen, weil es war ja Ost-Berlin, ich kam ja gar nicht in Westen. Aber für mich war dieses Berlin Freiheit. Also, es versteht vielleicht heute niemand mehr. Ich bin ja dann auch gleich in den kaputtesten Teil der Stadt gezogen, wo es nur Außentoiletten gab, in den Häusern, in denen ich gewohnt habe und wo man auch noch nicht mal eine Dusche hatte. Aber das war für mich so eine richtige Freiheit, also aus diesen Zwängen, die man hatte in einer kleineren Stadt. Also so eine Großstadt, da ist man anonymer und ist dann eben auch freier. Und das hat mich eigentlich immer fasziniert. Bis heute ist es in Berlin so, dass ich froh bin, dass mich nicht jeder erkennt.
Sie haben es schon gesagt, Sie stammen aus Magdeburg, sind da aufgewachsen und dort spielt auch Ihr neuester Roman Schwebende Lasten. Sie erzählen die Geschichte von Hanna Krause, die erst Blumenbinderin ist und dann Kranfahrerin und die sich fast das komplette 20. Jahrhundert in Magdeburg durchschlägt. Warum haben Sie Hanna Krause in Magdeburg leben lassen?
Ja, ich habe schon vor vielen, vielen Jahren überlegt, dass ich sozusagen zwei Romane schreibe. Jetzt werden es wahrscheinlich drei. Das eine ist eher so die Vatergeschichte, das andere ist die Muttergeschichte. Und da wollte ich eben auch immer so ein bisschen die Stadt mit erzählen. Also in der Vatergeschichte, das war mein erster Roman, der 2000 erschien, Moskauer Eis. Da war das eine Familie von Kälteforschern, wo der Vater sich dann später in seiner eigenen Kühltruhe einfriert. Und da habe ich quasi den Ort beschrieben, an dem ich aufgewachsen bin. Das war eine Insel in der Elbe. Also in Magdeburg gibt es einen großen Park und da gibt es quasi auf der anderen Seite des Parks noch so 5, 6 Straßen mit Gründerzeitbebauung. Und da habe ich meine Kindheit verbracht. Und da war auch das Kälteinstitut. Und da habe ich diesen Ort beschrieben. Und jetzt habe ich quasi mit Hanna Krause eben die ganze Stadt jenseits der Elbe beschrieben. Also auf der Westseite der Elbe. Da, wo die großen Werke waren, da, wo die Innenstadt ist und da, wo dieses Knattergebirge war, dieses Armenviertel der Stadt, von dem halt heute nichts mehr übrig geblieben ist, außer der Johanneskirche.
Und Sie haben mit dem Buch aber auch Frauen ein Denkmal gesetzt, eben wie Sie gerade sagten, dann der Mutter. Frauen, die nicht fragen, die nicht hinterfragen, sondern einfach tun, was zu tun ist, vor allem ihre Familie versorgen. Hat das was auch spezifisch Ostdeutsches?
Ja, man könnte jetzt immer sagen, es ist ein ostdeutscher Roman, steht ja auch öfters geschrieben. Und das hat den einzigen Grund, dass diese Frau in den 50er Jahren auf den Kran geht, was im Westen, wo die Leute meinen, im Westen wäre das nicht so gewesen. Aber ich glaube, wir sprechen auch immer von einer bestimmten Schicht von Leuten. Also ich habe, als ich in Hildesheim gearbeitet habe mit meinen Studierenden, die Geschichte einer Gummifabrik recherchiert, 50er und 60er Jahre. Und da waren auch sehr viele Frauen beschäftigt, auch im Schichtdienst. Also die haben so ein ähnliches Leben wie Hanna gehabt. Nur wird eben halt meistens so in Medienkreisen immer auf die eigene Mutter und die war dann oftmals nicht auf dem Kran. Im Osten waren es natürlich mehr Frauen, die das gemacht haben. Und da ist immer so ein Unterschied. Also bis zur Kriegszeit, also mit den Bombardierungen und so, ist es so ähnlich in Ost und West. Und dann trennt sich das so ein bisschen in den 50er Jahren. Aber ich glaube, das ist nicht so die ganze Geschichte. Und dass sie eben auf dem Kran ist, ist für sie ja auch so eine Emanzipation. Sie sitzt dort oben auf dem Kran in der Halle, in der Dinge hergestellt werden und guckt von oben auf diesen ganzen Betrieb und auf die Verhältnisse der Leute unter ihr. Und das ist so eine Position einer teilnehmenden Beobachterin. Und so sehe ich mich eigentlich als Autorin auch. Ich bin immer teilnehmende Beobachterin. Ich gucke mir alles ganz genau an und schreibe dann darüber.
Die Hanna sind also Sie ein Stück weit.
Ja, natürlich, klar. Ich glaube, dass als Schriftstellerin ist man immer ein bisschen jede Figur in dem Buch. Ja, also manchmal auch sehr, aber auch Leute, von denen man jetzt nicht annimmt, dass es mit mir etwas zu tun haben könnte, haben natürlich immer was mit mir zu tun, weil ich schaffe diese Figur, ja. Und das ist natürlich, geht eben auch immer von meiner Erfahrung aus.
Sie haben mal gesagt, Frau Kröschner, Sie hätten Ihre ostdeutsche Herkunft in den 90er Jahren als Makel empfunden und haben auch die vielen Kränkungen, die während und nach der Wiedervereinigung passiert sind, hautnah miterlebt. Können Sie jetzt mehr als 30 Jahre später sagen, wie es besser hätte laufen können, sodass wir beiden deutschen Teile heute vielleicht tatsächlich besser zusammengewachsen wären?
Ich finde es immer müßig, es im Nachhinein zu machen. Was soll das jetzt noch? Also ich meine, viele Sachen haben wir einfach währenddessen sie passiert sind gesehen und konnten uns vorstellen, dass es Probleme geben wird, ja, und dass daraus dann auch Kränkungen erwachsen werden. Aber ich war in dem Fall nur eine Minderheit und konnte mich nicht durchsetzen. Und jetzt sehe ich natürlich, dass man hätte es anders machen können, man hätte vieles anders machen können. Auch zum Beispiel, was jetzt so Mietwohnungen angeht in Berlin, dann hätte man heute nicht dieses Mietenproblem. Auch diese Abrisse, die passiert sind. Aber es ist irgendwie so ein bisschen müßig, ja. Im Nachhinein zu sagen, ja, das hätte man besser machen können, wenn man jetzt quasi vor dem Schlamassel steht.
Ja, was kann die Literatur dazu beitragen? Ein Spiegel zumindest mal vorhalten und die Dinge benennen, oder?
Ja, ich glaube, dass es jede Schriftstellerin, jeder Schriftsteller für sich selber entscheiden muss. Also ich denke ja manchmal, oder denke auch, dass jemand, der nur so Kunst, der Kunstwillen macht, die absolut die gleiche Berechtigung hat wie jemand, der jetzt der Gesellschaft den Spiegel vorhalten will. Also ich würde, glaube ich, Kunst nicht zu sehr aufladen mit Forderungen aus der Gesellschaft. Aber ich glaube, ich gehöre eher zu den Autorinnen, die sich auch immer so ein bisschen in die Gegenwart mit einmischt. Ja, und um nochmal auf diese Kränkung zurückzuführen, in dem Buch Drei ostdeutsche Frauen betrinken sich und gründen idealen Staat, sage ich an irgendeiner Stelle, dass ich mir aus dem Klotz am Bein, was so die DDR-Herkunft war, einen schönen Fuß geschnitzt habe. Weil letztendlich ist es ja mein Thema. Und wenn ich das nicht erlebt hätte, dann könnte ich darüber nicht schreiben. Also von daher kann ich mich jetzt nicht beschweren. Im Gegensatz zu vielen anderen, die wirklich viel verloren haben.
Ja, aber da sind Sie konsequent, Frau Gröschner, muss ich sagen.
Ja.
Sie haben mal gesagt, dass Sie gar nicht gerne Romane schreiben. Aber gerade ist Ihr dritter Roman erschienen. Warum ist das so? Warum überwinden Sie sich dann doch immer wieder, einen solchen zu schreiben?
Ja, ich würde mich ja als interdisziplinäre Schriftstellerin verstehen. Also ich arbeite sehr gern mit anderen zusammen, arbeite auch gern im Kollektiv, habe ja auch mit der Performancegruppe Shishi Pop auch auf der Bühne gestanden mit einem Kollektiv und mache das auch gerne. Und Romane schreiben erfordert aber eben so ein Sitzfleisch, zu Hause sitzen, Monate, manchmal Jahre und schreiben. Und ich kann das nicht so gut. Also ich muss zwischendurch aufstehen und was anderes machen. Und deswegen dauert es immer ewig, ehe ich einen Roman fertig habe.
Mhm. Unsere Gäste haben am Ende des Gesprächs im Samstagnachmittag immer einen Musikwunsch frei. Und Sie haben sich den Titel Blumen für die Damen von Nina Hagen gewünscht. Warum dieser Titel?
Ja, ich habe nach Musik gesucht, die mit meiner Heldin Hanna Krause etwas zu tun hat. Und die war ja lange Zeit Blumenhändlerin, Blumenbinderin. Und da dachte ich, das ist genau das richtige Lied. Und Nina Hagen liegt mir auch sehr nah. Also ich mag sie sehr, auch quasi schon sehr lange. Und habe sie schon in den 70er Jahren gehört, als Kind noch, als sie noch in der DDR war. Und sie ist jetzt 70 geworden und finde, das ist ein ganz guter Anlass, das beides miteinander zu verbinden, Hanna Krause und Nina Hagen. Ich finde, das passt ganz gut.
Absolut. Und wie Sie sagen, sie hat kürzlich ihren 70. Geburtstag gefeiert und ist ja auch so eine Ur-Berlinerin. Kennen Sie sich persönlich?
Nein, persönlich kenne ich sie nicht.
Das kann
ich. Aber ich kenne viele, die, also ich habe auch mal ein Buch gemacht, Durchgangszimmer Prenzlauer Berg, wo etwas ältere, so 10, 15 Jahre ältere, mit denen habe ich Interviews gemacht, wie sie nach Berlin gekommen sind und dann so im Underground gewesen sind. Und da war einer dabei, der hat mit Nina Hagen in einer Wohngemeinschaft gewohnt.
Herzlichen Dank, Annette Gröschner.
Danke.